War da was?
Gespräche zum Jahresende.
Ja, hallo und herzlich willkommen am letzten Tag des Jahres. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Jahresrückblick zum Hören und zum Schauen. Und ich freue mich ganz besonders über meine heutigen beiden Gäste. Das sind Marie Hörbiger, hallo, und Verena Altenberger. Es freut mich sehr, dass ihr da seid.
Mich freut es auch.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sind.
Mein Name ist Anna Wallner und das ist die 5. Folge unseres Jahresausklangs, wo wir ein bisschen zurückschauen wollen aufs Jahr 2024, vielleicht auch schon ein bisschen nach vor aufs kommende Jahr. Und heute mit euch beiden möchte ich gerne sprechen, vielleicht auch ein bisschen über die Kultur, aber vor allem über toxische Männlichkeit, über Frauenhass, der offenbar im Jahr 2024 weniger in seine Schranken gewiesen wurde als davor oder als zuletzt, um einen Backlash für Frauen und ihre Rechte. Ich glaube, euch beide muss ich hier wirklich nicht mehr vorstellen. Ihr seid Schauspielerinnen schon lange in der Branche aktiv, sowohl auf den Bühnen des Landes als auch im Film. Deswegen mache ich das sehr kurz. Und ich möchte eigentlich gleich reinjumpen. Und bevor wir aber so in Sachthemen gehen, mag ich mal fragen, wie war euer Jahr?
Meins war richtig mies. Wirklich, ich hatte ein richtig beschissenes Jahr. Ich weiß nicht, es war mental als auch das Weltgeschichtliche hat mich wirklich, wirklich dieses Jahr hat es mich richtig in den Bauch gekickt. Als auch einfach so, ich hatte das Gefühl, es war kein gutes Jahr. Und ich hoffe sehr auf 2025, krass, ne, 25, dass es besser wird. Also es kann nur besser werden.
Das ist ja schlimmer geht es so. Immer.
Schlimmer also, auf jetzt.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch oft so, wenn es mal sehr weit unten ist, kann es nur mal hinauf. Aber
so, der Teufel scheißt dabei auf den Christenhaufen.
Auf den Christenhaufen. Hör auf jetzt. Es wird besser. Es wird ein fantastisches Jahr. Also es war nicht eines meiner Lieblingsjahre. Ihr müsst aber jetzt nicht traurig sein.
Das ist alles okay. Wir werden versuchen, dass wir es jetzt am letzten Tag des Jahres noch alles rausholen, dass es besser wird.
Bitte seid jetzt nicht traurig. Mir geht's gut, ich sitze hier, alles ist okay.
Wie war das Jahr für Verena Altenberger?
Ich bemesse ja alles in meinem Leben immer an meinem Beruf. Das ist irgendwie mein Gradmesser für alles. Und insofern würde ich es beantworten, das war ein volles Jahr. Was ich einfach immer gut finde, weil ich sehr gern arbeite und dann froh bin über unterschiedliche, viele Projekte. Und da waren für mich dieses Jahr so ein paar echte Highlights dabei. Ich durfte mit Marie Kreuzer drehen. Du hast dieses Vergnügen ja schon gehabt. Und also das war einfach, ich hatte beruflich echt schöne Begegnungen. Auch unser gemeinsames Projekt, das wir jetzt im Dezember auch nochmal in Linz aufgeführt haben, den Göttern in die Seele blicken. Das gibt mir wirklich so viel, dass auf der Seite das für mich ein schönes Jahr war, ein sehr abwechslungsreiches, sehr volles, insofern auch sehr anstrengendes Jahr. Aber das sind alles Attribute, die ich eigentlich positiv besetze.
Dieses Programm, den Göttern in die Seele blicken, da habt ihr ja gerade noch kurz vor Weihnachten, wenige Tage vor Weihnachten, nochmal einen Auftritt in Linz gehabt. Ich wollte nämlich auch gleich sagen, zu Beginn 2024 war das Jahr, in dem ihr beide auf die Bühne gegangen seid mit diesem Programm. Vielleicht wollt ihr uns mal ein bisschen erzählen, was ist das, was wollt ihr damit erreichen und wer kam auf diese Idee?
Den Text hatte Verena schon mal gemacht, also Teile dieses Textes, sehr erfolgreich gemacht, sehr schön gemacht, worauf das Burgtheater darauf aufmerksam geworden ist und sich dachte, das ist so toll, das wollen wir auch im Repertoire haben. Und netterweise haben sie mich dann noch dazu gelassen.
So. Ja, nein, es war eher, glaube ich, so eine, Verena, möchtest du das bei uns machen, aber du musst Marie mitnehmen. so ganz allein wollten sie
mich dann doch nicht auf die Bühne stellen. Und ihr seid ja auch noch, nicht nur zu zweit, sondern ist auch noch genau. Clara Frühstück dabei.
Wir durften uns dann auch noch Musik wünschen und Clara Frühstück hat dankenswerterweise zugesagt und hat eine eigene Komposition für den Abend gemacht, für die Texte für uns. Und dieses Dreierspiel ist wirklich, es ist für mich insofern eine neue Erfahrung, weil ich habe relativ viel Lampenfieber und habe auch vor der Bühne relativ oft Angst und bei keinem dieser Abende, ich weiß nicht, jetzt haben wir es 5-mal gespielt oder so, also wirklich, ist zu 0% ist diese Aufregung da und es war für mich wirklich das Jahr, wo ich gelernt habe, dass ich auf der Bühne keine Angst haben muss und es liegt ganz stark an der Gesellschaft, also ausschließlich an der Gesellschaft, die ich da auf der Bühne habe.
Du lieb.
Ja, es ist so. Weißt du, es gibt doch diesen Satz, when you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Wrong room. Wrong room. Und ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die anders sind als man selber und vielleicht klüger, vielleicht erfahrener, vielleicht was auch immer. Und in meinem Fall ist es mit Maviso, dass sie für mich so ein Künstlerinnenvorbild ist und mutig ist. Und also in diesem Room bin ich nicht the smartest und davon profitiere ich.
Und wer von euch beiden oder wie macht ihr das gemeinsam, sucht die Texte aus, die ihr da vortragt?
Es sind ja immer dieselben Texte und das war eben ein Programm, das ich schon hatte und nachdem wir den Abend dann auf der Burgtheaterbühne doch reicher gestalten konnten als das, was ich vorher an Mitteln hatte, kam Mavi noch mit der tollen Idee, Virginie Despentes mitzunehmen und so sind diese drei AutorInnen zusammengekommen, die es jetzt sind. Mhm.
Und vor Weihnachten wart ihr in Linz. Wie war Linz?
Ach, das war so ja, toll. Das war toll. Das war wirklich toll. Es war von, ich glaube, fünfmal haben wir gespielt. Ich meine, das darf man ja gar nicht sagen, weil wir es ja auch im Burgtheater spielen. Entschuldige, Burgtheater. Aber in Linz.
In Wien spielen wir es ja nur im Burgtheater.
Ja, aber Linz, da, also das war so nett. Ich war kurz davor zu sagen, hier in Linz, hier liebt man mich, hier bleibe ich. Also es war wirklich, und das Publikum war toll. Dieser Raum, also das Landestheater Linz ist super schön.
Schauspielhaus.
Schauspielhaus, das gehört aber zum Landestheater.
Voll.
Genau, aber es ist der Raum des Schauspielhauses, richtig. War ein super Raum, akustisch und auch so ein nettes Team. Wir sind so nett empfangen worden und das Publikum war the best. Also die waren so dran und es war auch so schön durchmischt. Also Männer, Frauen, älter, jünger, hoffentlich auch diverses Publikum. Also da waren viele, viele Leute, die einen, glaube ich, sehr schönen Abend hatten und das hat uns auch beflügelt.
Ich habe einen Instagram-Post danach gesehen, wo ich getaggt wurde, wo eine Frau geschrieben hat, sie fand den Abend großartig, unter anderem, weil beim Rausgehen an der Garderobe ein älterer Herr gemurmelt hat, was für ein feministischer Blödsinn.
Das führt mich schon ganz super in das Thema, das ich heute mit euch besprechen will. Eines der vielen Themen. Es gibt ja wahnsinnig viel zu besprechen nach diesem Jahr. Ich habe mir nämlich bewusst gedacht, ich würde euch beide gerne so zu diesem Abschlussgespräch dieses Jahres einladen. Mit dem Blick auf die Dinge, Maria hat schon erwähnt, es war ein politisch sehr, wie soll ich sagen, rumpeliges, lautes, anstrengendes Jahr. Jetzt wissen wir nach vielen Wahlen in vielen Ländern, was die Bevölkerung dort möchte. Zuerst, wenn wir
unter
mal.
Unter anderem hier.
Auch unter anderem hier. Darüber will ich dann gerne ein bisschen später sprechen, aber zuerst mal vor allem nach Amerika blicken. Donald Trump ist tatsächlich wiedergewählt worden, obwohl er ja, wie wir auf vielen Belegen sehen können, gerade auch seine Haltungen gegenüber Frauen, gegenüber Frauenrechten sehr klar ist und auch seine Anhänger. Was war denn euer erster Gedanke an diesem 5. November oder nach dem 5. November, am 6. November nach der Wahl, dass der das tatsächlich wieder geschafft hat und in wenigen Tagen wieder ins Weiße Haus einzieht?
Also ich wäre nie drauf gekommen, aber das liegt auch daran, dass wir hier in Europa sitzen und vielleicht sehr weit weg sind von Amerika und vor allem sehr weit weg sind von der ländlichen Bevölkerung in Amerika, also höchstens Kontakt zu Leuten in New York oder Los Angeles. Und aber desto mehr ich mit amerikanischen MitbürgerInnen, also Bürgerinnen aus Amerika gesprochen habe, habe ich gemerkt, dass das wohl unaufhaltsam ist. Ich glaube, das Phantasma, dass eine Frau dort Chefin werden könnte, hat sich bei mir relativ schnell aufgelöst. Also ich habe es erwartet. Ich habe es auch in der Wucht und in der Gewalt erwartet. Also diesen wirklichen ja Rutsch für Donald Trump. Deshalb war ich nicht so ganz so enttäuscht. Aber es hat mich schon auch getroffen, weil ich bin in einer Zeit aufgewachsen, ich bin in den 70ern geboren und bin so richtig, ein Kind war ich in den 80ern und bin erwachsen geworden in den 90ern. Und da war Amerika immer so eine schöne Utopie. Das war was Tolles. Das war Blue Jeans und Coca-Cola und Burger. Und bin so aufgewachsen mit so Filmen, die mir gezeigt haben, dass Amerika was ganz Großes, was Erstrebenswertes ist. Und dass das so jetzt nicht mehr ist, das trifft mich eher mehr. Weil das war eben für mich eine schöne Utopie. Das gibt es aber schon lange nicht mehr, diese Utopie. Und deshalb, ich war nicht so überrascht.
Ich glaube, das eine Spannende an der ganzen Debatte ist die Frage eben, hat es die demokratische Kandidatin geschafft und warum hat sie es nicht geschafft? Das ist das eine. Aber die andere Frage ist ja jetzt ganz abseits von dieser ganz klassischen Parteipolitik und von dem Thema, dass Menschen unzufrieden sind und dann das System, was jetzt gerade in der Macht war, abwählen, ist tatsächlich auch, dass mit Donald Trump und mit Elon Musk und all den anderen um ihn herum so eine Rückkehr kommt eben, ja, in so einen, es ist okay, über Frauen und ihre Körper wieder zu urteilen oder sogar Your zu Body, befehlen. My Choice zu sagen. Also dieser Frauenhass, diese Botschaft, die dann da auch rund um diese Wahl, das Wahlergebnis kam. Das ist das, was mich so überrascht, dass das wieder so dass es so okay ist. Ja.
Es ist auch mittlerweile wieder normal, ein verurteilter Sexualstraftäter zu sein und dann in das höchste Amt des Landes zu kommen. Also man kann einfach überhaupt nicht mehr von einem moralischen Kompass reden, nämlich wirklich, ich rede jetzt nicht von moralisch im Sinne von woke, sondern im Sinne von ganz, ganz basic, wo man einfach sagt, wenn man eine Frau vergewaltigt hat, sollte man nicht mehr in ein Amt gewählt werden. Mhm. Beziehungsweise, er wurde ja verurteilt, nicht wegen Vergewaltigung, weil im Staat New York Vergewaltigung nur Penetration durch einen Penis ist und nicht durch die Finger, deshalb war es in dem Fall keine Vergewaltigung, aber ich meine, gut.
Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, aber ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, es geht was zurück. Ich bin wirklich der Meinung, dass sich wir eine Zeit lang, da rede ich ja von den 70ern, 80ern, 90ern, in einer vielleicht Zeit der Schockstarre, dadurch, dass was unsere Eltern, Großeltern erlebt haben und die ganze Welt in so ein bisschen innegehalten hat. Ich glaube, das alles war immer da und das war nie weg. Deshalb gibt es für mich dieses Wort zurück oder Backlash, das verstehe ich gar nicht genau. Ich glaube, es war immer da, man hat nur innegehalten und jetzt geht's weiter. Und das ist so das Erschreckende daran. Aber was zurück müsste ja heißen, es wäre weg gewesen und das war es nicht. Also diese Männer, dieses System, der Autokrat, der Diktator, all das war immer da, meines Erachtens, und nie weg.
Jetzt seid gerade ihr ja auch immer wieder aufgetreten, bis heute, ihr sagt, wenn euch was auffällt, ihr sagt, dass Systeme oder eben auch Ausgrenzung gegenüber Frauen, Sexismen und so weiter aufhören müssen. Jetzt hat man aber den Eindruck, wenn es die politische Landschaft sich wieder so verändert, ich sage jetzt doch wieder, aber sich verändert, hat das überhaupt was gebracht, den Mund aufzumachen?
Hä, so, natürlich. Also das wäre ja der absurdeste Trugschluss zu sagen, weil etwas mal die Richtung ändert, wäre es nicht trotzdem klug, am Lenkrad festzuhalten und versuchen, gegenzusteuern. Also natürlich müssen wir immer, immer, immer versuchen, zu Ungerechtigkeit nicht zu schweigen. Und es wird auch immer sinnvoll sein.
Ich sehe es auch als meine Pflicht. Also dass in der Position, in der ich mich befinde, in der ich Gott sei Dank sein darf und sein kann, auf solche Sachen hinzuweisen, und auch im Gespräch zu bleiben darüber. Also es ist nicht was, ich sehe mich nicht als Fürsprecherin jetzt für Frauenrechte. Das ist Bullshit. Ich bin Schauspielerin, meistens am Burgtheater in Wien, aber es ist irgendwie, ich fühle mich da irgendwie verpflichtet dazu. Und das in meiner Position als Frau und nicht vielleicht als Schauspielerin.
Ich würde ganz gern mit euch über dieses Netzwerk von Elon Musk sprechen, Twitter oder X, weil ihr beide dort ja sehr aktiv wart und euch dann beide auch dort zurückgezogen habt, weil ihr einfach gemerkt habt, das, was da kommt, teilweise ist unerträglich. Wie habt ihr das damals erlebt? Was hat euch, das ist, glaube ich, 2022 gewesen, nicht? Das ist schon eine Weile her, dass ihr da zurück, also eure Accounts deaktiviert habt. Wie habt ihr das damals erlebt und warum bist du zurückgekehrt und du nicht?
Ich glaube, der Grund, warum ich es gelöscht habe und Verena mir da netterweise wirklich geholfen hat und da hat mir einen schönen Schulterschluss und da bin ich Verena auch für immer dankbar, dass sie mich da so unterstützt hat, war ein Foto, das entstanden ist bei den Salzburger Festspielen.
Nipplegate.
Oh ey, dieses Wort, ich kotze gleich. war ein Foto, was ich zum Spaß gepostet hatte. Ich hatte nur Twitter, ich hatte kein Instagram, weil ich habe das vor langer Zeit schon mal, ich habe damit angefangen, Anfang der 2000er Jahre, als es aufkam, und habe es dann alles wieder relativ schnell gelöscht, weil es einfach toxisch ist und Bullshit ist. Das ist meine Meinung. Aber es bringt halt wahnsinnig viel Spaß und ist die größte Suchtmaschinerie der Menschheit. Somit habe ich dann Twitter ausprobiert und das war dann sehr erfolgreich und dann ist man da sehr schnell in der Bubble gelandet und hatte auch viele Follower. So, und dann habe ich ein Foto gepostet von Verena und mir, wo ich ein T-Shirt trage, aber kein BH drunter anhatte. Und ich habe es aber nur gepostet, weil da stand drunter unter dem Foto, also wir wurden beschriftet als Werner Kogler und wer war der andere? Rudi Anschuber oder so.
Ich glaube, ja.
Und das waren aber Verena und ich. Und das fand ich so lustig, dass das jemand drunter geschrieben hatte, irgendeine Zeitung, dass ich eben dieses Foto gepostet hatte, ungeachtet dessen, dass ich halt einfach kein BH getragen habe. Ich trage eigentlich nie ein BH. So, Und dann ging da was los. Da war ich dann, ich war ungefähr einen Tag später, war ich sozusagen der Niedergang der Kulturszene bis, ich bin so krass beschimpft worden. Und das hat so, also ich war auf einmal, mein 25 Jahre Hochkultur war weg und ich war auf einmal die mit den Titten. Und das war einfach echt krass. Und ich meine, ja, also im Fernsehen. Und das war eine riesen Debatte auf einmal mit Überschriften in Zeitungen. Ja, Hörbiger hat Nippel. Ich dachte, ja, well, ja, die habe ich ja nun mal. Und das haben auch alle anderen Menschen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt drei davon gehabt hätte oder so. Dann würde ich es ja noch verstehen, dass man sich so aufregt oder dass man so wahnsinnig interessant werden oder vier oder so Zitzen. Hey, dann würde ich es alles verstehen. Aber man hat meine beiden Brustwarzen gesehen und es war, das bombte ordentlich in die Sommerpause rein. So, und daraufhin aber durch diese ganzen Beschimpfungen, die aus wirklich offen rechten Accounts kamen. Also da war ich echt überrascht, wie viel offen rechte Accounts es gibt auf Twitter, die überhaupt keinen Hehl mehr draus machen. Und die da auch bestehen und jetzt wahrscheinlich, nachdem Elon Musk es übernommen hat, viel schlimmer geworden sind. Und daraufhin
der Algorithmus hat sich nachweislich verändert. Ja, das ist krass. Einfach ein neues.
Ja, Elon Musk jetzt ist ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich ganze Podcasts füllen über diesen Weirdo. Auf jeden Fall habe ich das dann gelöscht und Verena auch. Und für mich hat sich das dann auch irgendwie erledigt. Dann habe ich jetzt vor 2 Jahren Instagram für mich entdeckt. Wieder, Oma hat sich jetzt in diese Schlangengrube reingetraut, die momentan ein sehr oberflächlich freundlicher Ort ist. Aber es ist, ich finde es total interessant, und dann höre ich auch auf zu labern, dass, was mir aufgefallen ist, gerade in diesem Jahr, wo gerade die linke Szene sich sehr zerfleischt hat wegen dem Krieg in Israel, wie viele KünstlerInnen, gerade aus dem linken Feld, sehr politische Themen posten auf Instagram, die doch ganz offensichtlich ein total toxisches, algorithmusgesteuertes Bullshit-Medium ist, was extrem gesteuert ist. Das finde ich so, ich verstehe, dass man es macht, aber es gibt nur Aufregung. Also es kommt zu keinem Punkt, weil alle schreien sich ins Gesicht. Es ist ein einziges Geschrei. Die Leute stehen sich auf den Füßen und schreien sich an. Das ist meine Meinung. Und der andere schreit zurück, nein, das ist meine Meinung. Es kommt überhaupt nichts dabei raus, weil, also so wie mich niemand von seiner Meinung auf Instagram oder Twitter überzeugen kann, kann ich das leider auch nicht. Also es ist eigentlich eine Selbstgefälligkeitsmaschinerie, finde ich. Und wenn man sie aber als diese nimmt, dann ist es fun, finde ich. Dann ist es fair enough.
Aber wenn man sich so wie auf X auch immer wieder politisch äußert oder etwas zu sagen hat, hat sich da was verändert? Also auch nach diesem Incident, diesem Nipplegate 2022.
Bitte, hört doch auf jetzt mit diesem Wort Nipplegate. Lass uns ein netteres Wort.
Nipplegate.
Nipplegate.
Also ist es ein Raum, in dem man auch mit der Bekanntheit, die du hast, sich bewegen kann, ohne ständig niedergebrüllt zu werden? Oder geht das? Muss man das in Kauf nehmen?
Also erstens finde ich absolut richtig, was Marie gesagt hat, mit, dass man sich gegenseitig anbrüllt und in Wirklichkeit nicht überzeugt von der jeweils anderen Meinung. Was mich auch noch stört an diesen sogenannten sozialen Medien, X, Instagram, TikTok, ist, dass man sich im Grunde genommen immer nur mit der nahen Vergangenheit beschäftigt. Also man kommentiert ja ständig Sachen, die in naher Vergangenheit liegen. Also es ist ja nie wirklich zukunftsgerichtet. Man arbeitet sich ständig an Dingen, an Aussagen, an Fotos ab, die gerade vergangen sind. Also eigentlich ist es so ein sinnloser Raum, der ich hole noch mal was von vor 3 Tagen hervor, um auch noch was dazu zu sagen, und morgen hole ich was von vor 2 Tagen. Und dann es ist eine ganz sinnentleerte Beschäftigung mit naher Vergangenheit. Was ich aber daran mag, ist, also mal ganz banal gesagt, es ist eine leicht zu aktualisierende Homepage im Grunde genommen. Also ich nutze es auch aus Marketinggründen. Es ist der Vorteil, dass wenn wir eine Lesung haben, wenn wir einen Auftritt haben, wenn ein Film läuft, dann postet man das. Dann sehen das manchmal weit mehr Leute, als jetzt einen Zeitungsartikel lesen würden oder was auch immer. Und was ich aber wirklich auch mag, ist, ich liebe Kommunikation. Und ich übe mich gerne in Kommunikation. Also ich mag herausfordernde Kommunikationssituationen, auch so wie die jetzt gerade. Also wir werden gerade von 8 Kameras gefilmt, sitzen vor diesen 3 Mikrofonen, wissen, das kommt in verschiedenen Auswertungsformen. Wir 3 waren in dieser Situation noch nie zusammen. Das ist auch eine herausfordernde Kommunikationssituation.
Und ich genauso, schwitze ordentlich.
Ja, ja, ich auch. Boah, ich
und es ehrt euch, dass ihr das ansprecht, weil ich bin ja nicht so viel Bühne und Kamera erfahren. Das heißt, auch für mich ist das ungewöhnlich. Und
ich habe sogar das Gefühl, ich rede komisch.
Nein, tust du nicht.
Bitte entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nein, nein, alles gut. Wo schaust du hin? Habe ich da was?
Nein, du siehst wunderschön aus. Ich schaue mir das Ganze, die Fläche an.
So, ja. Ich finde es tatsächlich auch interessant, diesen Gegenwind zu bekommen oder diese, ich rede jetzt nicht von ganz plumpen Hass, von diesen Bot-Accounts, von diesen Superrechten, die dann einfach irgendwelche 3 Schimpfwörter aneinander rein. Das ist einfach nur blocken, vergessen, fertig. Aber grundsätzlich bin ich interessiert am Aushalten auch von Statements, die gar nicht meiner Haltung, meinem Wertesystem entsprechen. Ich finde es interessant, da dann in eine Argumentation zu gehen, gar nie mit dem Ziel, jetzt jemanden zu überzeugen, sondern eigentlich eher mit dem Ziel, meine eigenen Argumente zu überprüfen. Und insofern hatte ich tatsächlich schon viele, viele hundert interessante Auseinandersetzungen. Wie gesagt, nicht mit dem Ziel und wahrscheinlich auch nicht mit dem Erfolg, dass ich jemanden überzeuge von irgendwas, aber damit trete ich auch nicht an. Und was schon, glaube ich, für mich auch wichtig ist, ist, das Internet ist ein wahnsinnig, wahnsinnig unpersönlicher Raum. Also jetzt als großes Beispiel genannt, ich glaube, jemand, der ins Internet schreibt, das Boot ist voll und sollen sie doch alle ersaufen, rettet vielleicht doch jemanden, wenn er neben ihm im Donaukanal treibt und er die Chance hat, den rauszufischen. Ich glaube nicht, dass Menschen in Wirklichkeit so sind, wie sie im Internet sind. Und deshalb finde ich es auch immer wieder interessant und mache es gern, Leute im Internet darauf hinzuweisen, indem ich antworte, indem ich laut gebe, zu sagen, hier ist ein Mensch. Das hier ist nicht ein ganz anonymer Raum, wo man irgendetwas in ein schwarzes Loch schreibt, eine Beleidigung, einen sexistischen Kommentar oder was auch immer, sondern am anderen Ende sitzt ein Mensch. Und wenn wir uns gegenüber im Café sitzen würden, würdest du das vielleicht nicht sagen. Und da habe ich tatsächlich schon relativ oft Entschuldigungen bekommen.
Das denke ich mir, das ist nämlich oft so. Wenn man dann zurückschreibt, das geht uns auch in der Zeitung oft so, wenn jemand sehr wütend antwortet oder sich beschwert über einen Text und dann auch gern, manche werden dann auch ausfälliger, sobald du zurückschreibst und sagst jetzt mal Punkt oder da möchte ich jetzt aber sagen 1, 2, 3 oder auch mal sagst, okay, haben die recht, das war ein Fehler, haben wir, der weiß auch immer, die Zahl ist falsch oder so, kommt sofort eine andere Reaktion oft und dann auch
der
oft
Ton
so
ändert sich.
Es tut mir leid, ich habe da vielleicht ein bisschen überzogen und so. Ja. Aber was mir gut gefallen hat, ist der Satz, mit dem ich bin interessiert an Kommunikation und auch an dieser Auseinandersetzung, weil da würde ich jetzt gerne noch einhaken zu politischem Engagement von Schauspielerinnen und Schauspielern generell, weil ihr müsst ja nicht. Es hat euch ja niemand, es ist ja nicht so, dass irgendjemand, es gehört nicht zu eurer Job-Description, sich zum Beispiel zum Konflikt Israel versus Gaza zu äußern oder zu Russland versus Ukraine oder was auch immer. Aber es machen natürlich viele, wobei es machen auch nicht alle. Es gibt Schauspieler, die sind absolut apolitisch. Weil es ist ja dann eben auch, also das finde ich auch wichtig zu erkennen, da ist ja eben eine Folgewirkung, eine Arbeit, die dann damit beginnt, eine Auseinandersetzung, die startet. Also meine Frage ist vielleicht ein bisschen, ist das Faulheit, wenn man das nicht macht? Oder ist es für euch so ein Gefühl von, es gehört auch dazu, sich da zu engagieren?
Für mich stellt sich diese Frage nicht. Mhm. Also jetzt mal ganz einen plumpen Satz in dem Zusammenhang rausgepackt, aber das Private ist politisch. Und ich finde auch, ich kann nicht einen Beruf haben, in dem ich will, dass mich die Öffentlichkeit wahrnimmt mit dem, was ich tue, und dann in dem Moment, wo ich als Person etwas gefragt werde, zu sagen, oh nee, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Also ich kann nicht das eine wollen und das andere nicht annehmen. Und es gibt ja auch immer genug Leute, die sagen, warum muss ich jetzt eine Schauspielerin hierzu oder dazu äußern? Nein, ich muss mich nicht zu allem äußern, aber ich bin eine Person, die immer wieder sichtbar ist. Und im Rahmen dieser Sichtbarkeit lebe ich mein ganzes Menschsein. Und dazu gehört, dass ich ein politischer Mensch bin. Und dazu gehört, dass ich sage, das ist, glaube ich, nicht so cool und das ist cool. Dem muss niemand folgen, das soll niemanden schämen, sonst irgendwas, aber das bin ich und ich bin ein öffentlicher Mensch. Also warum sollte ich da Bereiche, die an Politik rühren, ausklammern? Es geht gar nicht für mich. Und ich finde es nicht, es ist, glaube ich, nicht Faulheit, wenn man es nicht macht.
Ja, man möchte vielleicht es auch einfach vielleicht, keine Angriffsfläche bieten.
Ja, und dann glaube ich, hat man aber auch von sich ein anderes Selbstverständnis als Künstlerin.
Also mich macht dieses Schweigen der Kulturszene extrem traurig. Also gerade in dem Jahr, muss ich wirklich sagen, ich halte es auch für feige. Ich respektiere es, ich respektiere die Entscheidung zu sagen, ich äußere mich nicht, ich helfe nicht bei Solidaritätsbekundungen oder bei Spendensammlungen etc. etc. Das akzeptiere ich, aber es macht mich traurig. Und aber so wie eben Menschen total unterschiedlich sind in ihrer Auffassung, wie du ganz richtig gesagt hast, ich bin ein politischer Mensch und ich bin politisch erzogen worden, wie ich auch, und deshalb äußere ich mich. Also ich sehe es als meine Pflicht.
Aber wenn wir nochmal kurz zu dem politischen Thema Israel kommen, gerade da hat sich ja die Kulturszene im deutschsprachigen Raum, wie du selbst gerade gesagt hast, schon geäußert und auch zerstritten.
Ja, aber da sind die Meinungen, da ist das Internet ist ein einziger Brandbeschleuniger. Ich meine, ihr habt sehr nett gerade über das Schöne und das Zarte und das Herrliche im World Wide Web gesprochen. Ich habe das aufgegeben. Ich sehe das als ein schwarzes Loch. Das alles auffrisst und alles wegfrisst und irgendwie viel, viel, viel kaputt macht. Und ich glaube, gerade in diesem Konflikt, der seltsamerweise ja ein Konflikt ist, der uns ja schon immer beschäftigt, seitdem ich ein Kind bin. Das ist ja das Verrückte. Wie sollen wir ihn jetzt lösen? Ich kenne diesen Konflikt seit 45 Jahren. Also das ist, ich habe da auch komischerweise gar keine Meinung dazu, weil das so verstrickt ist und so mittlerweile so ein Minenfeld geworden ist. Also das ist aber durchaus entstanden, auch durchs Internet, glaube ich. Das ist so schlimm, und dass die Leute sich gegenseitig so zerfleischen und dass Preise aberkannt werden. Auf der einen Seite dann die Einladungen nicht mehr ausgesprochen werden. Auf der anderen Seite, es ist so verworren und so verklebt, glaube ich, ist das richtige Wort. Es klebt sowieso teer und das ist extrem schwierig. Finde ich extrem schwierig.
Ich glaube, dass man als Mensch generell Schwierigkeiten hat, diese unerträgliche Gleichzeitigkeit des Seins auszuhalten und dass vielleicht nicht mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren, aber eine Wahrheit so komplex ist, dass sie viele Seiten umfasst und dass man insofern sagen kann, der 7. Oktober war ein grauenvoller Terrorangriff, der ungerechtfertigt war, und gleichzeitig sagen kann, die Reaktion Israels jetzt im Gazastreifen ist nicht mehr gerechtfertigt, weil dort einfach viele, viele, viele tausend Menschen leiden, sterben, verhungern, dass dort Hilfskonvois auch vom World Food Program, von den United Nations nicht durchkommen, ist absolut menschenrechtswidrig. Und beides stimmt. Und beides kann man gleichzeitig sagen und muss man gleichzeitig ertragen.
Ja, aber das Internet hat uns gezwungen, immer Position zu beziehen. Das meine ich. Jeder muss Position beziehen und jeder muss sagen, das, das, das. Aber vielleicht ist das Innehalten, drüber nachdenken, sich beide Seiten anhören, das haben wir so verlernt, finde ich. Ich habe in den Festwochen dieses Jahr, ich habe dich jetzt unterbrochen, ne?
Nö.
Ich habe in den Festwochen dieses Jahr ein Projekt gesehen von Milo Rau, und das waren das die Prozesse. Und da habe ich was total Tolles gelernt. Die waren total unterschiedlich und manche waren gut, manche waren nicht gut. Und es ging immer über ein Wochenende zu verschiedensten Themen. Und was ich da aber gelernt habe, deshalb fand ich es fast meditativ, ist die Meinung anderer auszuhalten. Da waren tatsächlich wirklich von Corona-Leugnern bis Klimakatastrophen Leugnern oder das ist menschgemacht, nicht oder doch. Also da waren so abstruse Meinungen, aber ich musste sitzen bleiben und ich musste es mir anhören. Und das fehlt total. Ich finde, das fehlt. Und da tappe ich mich auch am allermeisten, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, mir sowas anzuhören. Aber vielleicht sollten wir das wieder mehr
tun. Das war sicher eine der spannendsten Kulturereignisse des vergangenen Jahres. Die
Festwochen.
Prozesse.
Ja, die Prozesse auf jeden Fall. Ich finde die ganzen Festwochen.
Einer dieser Prozesse ging ja auch um die FPÖ,
ja.
Weil jetzt gerade Stichwort gekommen ist, Position beziehen.
Ja.
Ihr habt ja vor der Wahl auch Position bezogen in einer Aktion von vielen, vielen Menschen. Ich glaube, mehr als 100. Ich glaube, die hat geheißen für die Politik, also auch wo ganz konkret vor einer Politik, die die FPÖ oder einer Regierung, die FPÖ beinhaltet, gewarnt hat. Wie waren denn da eigentlich die Reaktionen darauf? Also wie wird das dann wahrgenommen in eurem Umfeld?
Ja, ich habe mich da an mehreren Aktionen beteiligt, unter anderem ja auch mit Elfriede Jelinek und Milo Rau zusammen. im Zuge unseres Stückes, was wir vorbereiten, gerade Burgtheater, wo wir auch ein bisschen an der Kultur- und Kunstszene gerüttelt haben und gesagt haben, bitte, bitte, meldet euch zu Wort, seid da, wir brauchen euch. Und das war durchaus relativ positiv. Und auch, ich finde es immer sehr lustig, viele benutzen dann das Wort mutig. Also habe ich in dem Zuge oft gehört, boah, das ist aber mutig von dir, bist du sicher, dass du das machen möchtest? Dann denke ich immer so, wo ist denn jetzt da der Mut? Also wird dann die FPÖ, wird mich dann ausweisen? Oder die wird mich ja nicht hoffentlich nicht in ein Gefängnis stecken. Oder ich werde jetzt nicht nach Nordafrika ausgewiesen, wahrscheinlich in so einem Camp. Also das bin ja nicht ich. Mir geht's ja nicht an den Kragen. Das sind ja die anderen.
Nicht, wenn deine Eltern nicht daherkommen.
Wie meinst du?
Remigration fällt mir dazu.
Ja, eben, aber das geht ja nicht, also das wird ja nicht mich betreffen.
Du musst nach Bayern.
Ich muss zurück nach Bayern. Auch schön. Aber Gott, dass ich darüber lache, wirklich zynisch. Aber ja, und das fand ich sehr interessant.
Aber Kritik, die ja dann oft kommt, auch im Vorfeld dieser Wahl ist, ja, die Kultur oder öffentlich relevante Personen äußern sich da und das ist ja dann irgendwie, also die einen sagen vielleicht mutig, die anderen sagen, naja, das ist ja auch das Leichteste, das ich machen kann, dass ich sagen kann.
Naja, es ist ja nicht, machen ja die wenigsten.
Ja, eh, aber es gibt dann so quasi auch die andere Seite, die sagt, naja, und was haben wir dann davon, wenn das ein paar Leute machen? Und wir sehen dann bei der Wahl, sowohl übrigens wie in Amerika wie auch in Österreich jetzt bei diesen letzten Wahlen, dass dieses, die Künstler melden sich zu Wort und sind eine starke öffentliche, sind eine starke öffentliche Stimme. Und dann kommt die Wahl und dann ist irgendwie das Gefühl, es hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Oder sogar Menschen, die sich davon sogar ein bisschen abwenden. Wir sagen, ja, ihr warnt es immer nur, mir ist es aber egal. Weil
ich glaube, da möchte ich das Schlagwort schweigende Masse ins Spiel bringen. Und ich glaube, es ist wirklich einfach, wenn wir die Gesellschaft als Ganzes betrachten, sind nicht viele Menschen und nicht viele Prozent wirklich rechtsradikal und damit auch laut. Es sind nicht so viele Prozent. Aber wenn ganz viele Menschen nichts dazu sagen, dann wird das einfach eine Meinung, die lauter wird als andere. Und so passieren auch Unglücke in der Geschichtsschreibung. Und deshalb ist es absolut wichtig, immer was zu sagen. Und wenn die einen sagen, ja, jetzt schreit ihr in die eigene Echokammer oder ja, jetzt bin ich abgeturnt vom überhaupt wählen gehen oder ja, das ist jetzt mutig. Es geht darum, dass man nicht zur schweigenden Masse gehören soll, weil die schweigende Masse eine große Gefahr auch ist.
Und zumal geht es uns KünstlerInnen und Kultureinrichtungen und Universitäten etc. als erstes an den Kragen. Das siehst du in allen Ländern, wo Rechtspopulisten an die Macht kommen. Das sind die ersten Institutionen, die geschlossen werden. Das ist das Erste, wo gekürzt wird. Das ist das Erste, wo gespart wird, bis es ganz zu ist. Also gerade wir müssen doch laut sein und sagen, nein, Kunst und Kultur ist so wichtig für eine Gesellschaft. Es ist gesellschaftsrelevant, um die alte Debatte bei Corona wieder aufzunehmen. Es ist wichtig, dass Menschen in Theater gehen. Ein Theater oder eine Universität setzt sich genau mit diesen Sachen auseinander und das ist ihre Aufgabe. Und deshalb, ja, ich schließe mich da Verena total an. Also wenn ich bin aber auch nicht dafür da, Leute natürlich zur Wahl zu bewegen oder ihnen von meiner Meinung, da sind wir wieder zu überzeugen, sondern es ist wichtig, dass man was sagt, weil sonst sind wir stumme Mitläufer. Und davon gab es genug in unserer Geschichte. Und auch genug KünstlerInnen, die einfach stumm mitgelaufen sind und ihr Hälschen dahin gedreht haben.
Und gleichzeitig muss ich noch einen Satz sagen zu diesem Bereich. Ich hatte dann auch wieder den Eindruck, und dazu gab es auch diverse Texte und Experten, die das angeschaut haben, das Zurückkommen zu Amerika nach dem Wahlergebnis von Donald Trump dieses Jahr im Vergleich zu seinem ersten Wahlsieg 2016. Zum Beispiel dieses von uns jetzt schon so viel erwähnte Internet. Deutlich weniger.
Das große Internet.
Deutlich weniger laut beklagt hat oder sich beschwert hat, dass es so gekommen ist. Wo man sich jetzt fragen kann, sind die Menschen müde geworden? Ich rede jetzt bewusst nicht von prominenten Personen, sondern eher so, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist.
Ich glaube, wir sind dazu weit weg.
2016 sind dann viele Accounts schwarz geworden und haben gesagt, oh Gott.
Ja, aber das ist ja nur, wir sehen es ja nur im Internet. Ich glaube, die Stimmung in Amerika war extrem. Die Menschen standen auf der Straße und haben geweint. Also ich habe da schon, das sind natürlich auch wieder Bilder, die mir irgendwo zugespült werden, aber ich glaube, dass die Stimmung dort vor Ort ziemlich krass war und glaube ich genauso wie 2016. Vielleicht
ist der Eindruck falsch.
Mhm. Hingegen sind die Leute natürlich auch ein bisschen schockstarr, glaube ich. Also das gab es schon auch. Weil ich glaube, jemand wie Donald Trump hat sich da jetzt ein bisschen geübt und jetzt macht das halt richtig. Jetzt wird's deep down and dirty, glaube ich.
Und ich glaube schon, dass Gesellschaft auch erodiert, na klar. Also das ist ja auch, wenn man jetzt über rechtere Parteien in Österreich redet und über was wird gesagt, was war vor 10 Jahren noch wirklich ein Aufreger,
na,
was war
du, vor 2 Jahren
wirklich noch ein Aufreger.
Wie und man jetzt sich aufgeregt hat bei Heider Schüssel, was da los war. Also ich war ja da selber auf Demonstrationen beim
Opernball. Donnerstagsdemos.
Nee, aber auch diese Underground-Demos, wo ich dann war, wo man unten in die U-Bahn reingehetzt wurde vom Polizei. Also was da los war, es gab ja auch Sanktionen gegen Österreich. Also es war eine ganz andere, ganz aufgeladene Stimmung. Aber ich glaube auch, dass Österreich, die ja die ersten waren, die diese Form von Populismus wieder groß gemacht hat oder wieder zum Blühen gebracht hat, das so ein bisschen haben wir es so vorgemacht und dann haben es alle anderen nachgemacht. Man sagt ja auch, Österreich ist die kleine Bühne, auf die die Große ihre Probe hält. So, ja, das ist so. Das hat Karl Kraus
schon gesagt. Das kann man auch umlegen aufs Land. Jetzt haben wir zwar vermutlich, wissen wir nicht, was noch passiert im Jahr 2025, aber keine Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Bundesebene. Aber kurz vor Weihnachten das nächste Bundesland, wo die FPÖ jetzt sogar den Landeshauptmann stellt, nämlich die Steiermark. Und ich muss es leider nochmal sagen, auch da ist ein paar Tage vor Weihnachten das Gefühl entstanden, ja, es gibt die Menschen, die sich darüber beschweren und sagen, es ist jetzt irgendwie auch kein gutes Zeichen, dass die FPÖ im 4. oder 5. Bundesland in der Regierung ist. Aber es gibt dann eben auch viele, die sagen, gut so. Das ist jetzt auch mal gut so, weil die sollen jetzt mal ran.
Ganz
die machen eben all die Dinge, die wir nicht mehr wollen. Wir wollen nicht gendern. Wir
aber das ist doch Kosmetik. Was wird denn billiger, nur weil wir nicht mehr gendern im Landesdienst? Oder welcher Lehrermangel wird denn damit bekämpft?
Ja, ich glaube, Menschen, die das von diesem Kosmetik Gender des Genderns, die sagen, ich möchte nicht gendern, weil das ist auch nicht wichtig.
Ja, aber die
haben
fallen,
das Gefühl, sie werden gehört.
Aber die fallen auf ein Ablenkungsmanöver hinein. Parteien am rechten Rand profitieren von Chaos im Land. Eine rechte Partei, ich meine Sebastian Kurz, der immer propagiert hat, er wird die Mittelmeerroute schließen, wieder mit einem Zaun im Mittelmeer, ich weiß es nicht, hat überhaupt nichts, ich finde zum Glück, aber überhaupt nichts geändert bei Asylanträgen oder sonst irgendwas. Die Zahlen sind ja gar nicht zurückgegangen, weil man will ja Chaos im Land. Und warum sollte irgendeine rechte Partei irgendein Problem wirklich lösen wollen, wenn sie sich dadurch selber abschafft? Die werden immer nur davon profitieren, dass es Menschen schlecht geht, dass es Menschen ehrlich schlecht geht, gefühlt schlecht geht, dass ein Gefühl von Angst und Unsicherheit herrscht. Die werden nie gegen das angehen. Und damit Leute irgendwie ein bisschen von der Maskerade und Charade da abgelenkt werden von den echten Problemen, sagen sie, wir dürfen jetzt nicht mehr gendern. Was ist das denn? Also wer das, entschuldige, das ist ein Ablenkungsmanöver. Und ich glaube oder ich hoffe, diese Ablenkungsmanöver tragen auch nicht ewig.
Ganz schlimm sind die Leute, die sagen, jetzt lass sie doch mal regieren und dann werden sie sich eh abschaffen und so. Und ich glaube, das ist so eine Meinung, die habe ich jetzt schon sehr oft gehört von sehr klugen Freundinnen und Freunden und Kolleginnen etc. Das halte ich auch für totalen Bullshit, weil das damals die Intellektuellen auch gesagt haben, ja, die Nazis, die sind halt kurz mal jetzt da, obwohl man natürlich die Situation jetzt nicht mit der Situation damals vergleichen kann, ist was wirklich anderes. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, dieses, was du gerade meintest, man wäre müde geworden. Ich glaube eher, dass man die Leute jetzt sagen, ja gut, dann ist es jetzt so, dann lassen wir sie jetzt mal und dann schaffen sie sich selber ab. Und das glaube ich gar nicht.
Ich glaube, dass das in der Vergangenheit immer wieder passiert ist, zum Beispiel als Ibiza war. Aber
das war ein kurzes, schönes Aufatmen.
Aber wenn das nicht passiert wäre, also wenn sie mal nicht rechtzeitig über die eigenen Schnürsenkel stolpern, dann arbeiten die einfach zu schnell daran, unseren Rechtsstaat auszuhöhlen. Also wie lange haben wir dann noch freie Medien, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine Korruptionsstaatsanwalt, subventionierte Theater, die wirklich Gesellschaft ausprobieren können? Wie lange werden noch Vereine gefördert, die vielleicht doch recht weit weg sind
von der rechten
Gesinnung? Wenn das alles, so wie jetzt zum Beispiel in Italien, so ausgehöhlt wird, wenn die zu lange arbeiten, dann werden wir in einem anderen Land wach werden. Ich verstehe, dass man sagt, lass sie regieren, sie stolpern wieder selber über ihre eigenen Füße. Aber wenn das nicht rechtzeitig passiert, dann sind wir in einem anderen Land. Also ja, diese viel zitierte Orbanisierung, die findet dann einfach statt und die hat dann stattgefunden und dann leben wir in einem anderen Rechtsstaat, als wir das heute kennen.
Du hast was Schönes gesagt, du hast von Chaos gesprochen. Und das finde ich immer sehr interessant. Walter Benjamin hat damals kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gesprochen, dass Chaos immer eine Leiter ist, egal in welche Richtung. Das finde ich total interessant. Und ich finde so, dieses Chaos regiert schon so längere Zeit. Also für mich war so ein Moment in Frankreich, als die Gelbwesten entstanden sind und auf den Straßen waren gegen Kürzungen im Staatsetat etc. Und damit haben sich dann noch rechte Gruppierungen dazu. Und ich habe mich auf einmal überhaupt nicht mehr ausgekannt. Ich wusste nicht mehr, wer ist und was, wer für was steht. Und das ist alles Chaos. Und Donald Trump ist eine einzige Chaosregierung. Und dann jemand wie Elon Musk. Chaos, Chaos, Chaos überall. Und daraus entsteht natürlich nie was Gutes. Also aus Chaos ist geschichtlich noch nie irgendwas besonders Schönes entstanden.
Wir kommen einfach auch aus einem, wenn wir zurückblicken, wir schauen einfach auf unfassbare Krisenjahre zurück. Die sind der Dichte wahrscheinlich
die
schon
letzten
lange nicht
fünf,
da. Lange
nicht fünf, 10 Jahre. Eine absolute Herausforderung.
Also wenn man sagt, vor 10 Jahren, 2005, fängt das Jahr ja morgen an, das neue, 2015 war diese große Migrationswelle aus Syrien vor allem. Das hat da so begonnen und dann kann man vor allem in Österreich wirklich festmachen an so vielen kleineren und größeren Ereignissen, was seitdem passiert. Also Chaos begleitet uns schon lange.
Ja.
Aber
darf ich ganz kurz gescheit scheißen? Nein, ist nicht gescheit, aber mich schreckt es immer kurz, wenn ich so Wörter höre wie Migrationswelle oder auch Flüchtlingswelle oder so, weil ich finde das so ein Phänomen wie eine Naturkatastrophe beschreibt, also wie ein Tsunami, eine Welle, die auf uns zurollt, die
unaufhaltbar ist. Wobei es war 2015 ein bisschen so, muss man sagen.
Naja, aber man könnte ja auch sagen, als der schlimme Krieg in Syrien war und so viele Menschen flüchten mussten. Und dann finde ich, ist es individualisierter beschrieben, als zu sagen, hier kommt auf Österreich eine Welle zu, die uns, ja, also Wellen, die auf einen zurollen, sind ja immer automatisch bedrohlich und werden einbegraben und etwas aushöhlen, wegspülen. Und da steckt so viel drin in dem Wort, dass, finde ich, den einzelnen Schicksalen nicht gerecht wird.
Okay, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ich will jetzt gern ganz kurz das Thema ein bisschen nochmal, ein letztes Mal im Thema von einer feministischen Perspektive betrachten. Es gab eine Sache in diesem Jahr, die gleichermaßen shocking, aber auch irgendwie ermutigend war. Auch kurz vor Weihnachten der Fall von Gisèle Pelicot. Ich nehme an, ihr habt das auch verfolgt, oder? Diese Geschichte dieser Frau, die unglaublicherweise von ihrem Ehemann über Jahre betäubt und dann vergewaltigt wurde und der ihr aber auch andere Männer zugefügt hat. Und der Prozess wurde diesen, glaube ich, 50 Männern gemacht. Der Mann verurteilt, ich glaube, 20 Jahre und alle 50 Männer wurden schuldig gesprochen. Mutig ist es deswegen oder ermutigend, weil diese Frau so eine unfassbare Geschichte mitgebracht hat. Die stellt sich dahin und sagt, so, die Scham muss die Seite wechseln. Ich bin hier nicht das Opfer, sondern ich will nur zeigen, wer sind die, das sind die Täter und die müssen dafür zur Verantwortung gezogen werden. Macht euch das auch irgendwie Mut?
Also diese Frau war ein so schöner Lichtpunkt in diesem Jahr, finde ich, zu sagen, wir machen eine Umkehrung und nehmen die Scham den Opfern und schieben sie den Tätern zu.
So
das ist sozusagen
Ansatz.
So wichtiger Ansatz, den ich nie gewagt hätte, irgendwo am Horizont zu sehen. Mhm. Und dafür sind wir ihr, glaube ich, alle sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, dass sie ein wunderbares 2025 hat, wie kaum jemand es verdient hat wie diese Frau.
Ich finde es auch immer interessant, also ich finde auch dieser Satz, die Scham muss die Seite wechseln oder ich finde, heute können wir für diesen Fall und der ersten kleinen Schockwelle, die er ausgelöst hat, sagen, die Scham hat die Seite gewechselt. Und was ich erstens auch einfach, also tragisch finde daran ist, dass ja auch Gisèle Pelicot, als sie diesen Satz gesagt hat, der zweite Teil des Satzes so unterschlagen wird, indem sie sagt, dass sie aber ein kaputter Mensch ist. Also dass das Opfer von dieser Frau ist, war vorher schon gewaltig und ist zu so vieler Frauen Gunsten ein Irres. Also sie ist eine Heldin, aber sie ist eine Heldin, die von sich selber sagt, dass sie jetzt kaputt ist. Und was ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass dieser Prozess und die Art, wie er uns schockiert hat, und diese tollen Sätze, die er eben mit sich bringt, dass das jetzt auch sich niederschlägt in zum Beispiel einer neuen Rechtsprechung. Also wir haben in Frankreich nicht, aber in Österreich auch nicht ausreichend Gesetze, um Vergewaltigungsopfer zu schützen, zu unterstützen. Also mein Wunschgedanke wäre ein Gesetz, das Ja ist Ja bedeutet. Also weg von, na dann beweisen Sie mal, junge Frau. Aber er hat gesagt, das war einvernehmlich. Wir finden zwar die DNA-Spuren, aber er sagt, es war einvernehmlich. Da können wir jetzt nichts machen, im Zweifel für den Angeklagten. Auf Wiederschauen. Hinzu Ja ist Ja. Mhm. Nur Ja ist Ja.
Ja, in Frankreich, gerade im Zuge dieses Prozesses, gab es da so eine unglaubliche Zahl von Frauenrechtlerinnen, die gesagt haben, dass nur 1,5% der Vergewaltigungen in Frankreich auch zur Anzeige und vor allem dann zur Verurteilung führen. Das ist eine Zahl, die kann ich mir gar nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gering ist. Aber
andererseits gibt es aber dann in Frankreich auch erschreckenderweise so viele Künstlerinnen und so viele Frauen, die gerade in dem Fall Gérard Depardieu, der definitiv eigentlich ein krasser Sexualstraftäter ist, die ihn verteidigen und sagen, und das finde ich auch relativ schockierend, da sieht man, wie ambivalent die Gesellschaft im Endeffekt ist. Einerseits das, auf der anderen Seite das.
Da wird ja auch ganz gerne vom Catherine Deneuve-Effekt gesprochen, weil ich glaube, die hat...
Ja, wollte sie jetzt nicht gleich mit dem Finger auf sie zeigen.
Nein, aber ich glaube, es war nicht Depardieu, den sie verteidigt, aber die hat in der MeToo-Debatte sich zu Wort gemeldet.
Dieser Brief,
und sie sagt, vielleicht auch ein Generationskonflikt.
Das auch alles ein bisschen übertrieben.
Sehen wir es als Generationskonflikt.
Ich glaube auch, ich glaube, dass das stimmt mit dem Generationskonflikt. Ich glaube, dass viele SchauspielerInnen, die in der Generation oder zwei Generationen über uns dass die manchmal sich denken, ich musste noch viel mehr aushalten und jetzt habt euch nicht so. Mhm. Was natürlich ein unsolidarischer Gedanke ist. Und es ist ja auch egal, ob, also ich finde, man darf Schmerz nie miteinander vergleichen oder gegeneinander aufwiegen. Und natürlich hat sich was verbessert. Aber das macht den Einzelfall heute nicht weniger schlimm, als er vor 20 Jahren war. Aber deswegen, das mit dem Generationenkonflikt, glaube ich, unterschreibe ich.
Ja.
Einen harten thematischen Cut möchte ich jetzt zum Schluss noch machen. Heute ist ja der 31. Dezember, der letzte Tag des Jahres. Wie geht's euch eigentlich mit Silvester? Seid ihr Silvester-Muffel oder Fans?
Hast du nicht schon gesagt, du hast
es? Ich hasse es so. Aber es ist auch gut, wie ich hier so der totale Misanthrop bin.
Ja, komm, du bist so negativ eingestiegen. Hol uns hier negativ auch wieder raus.
Definitiv. Ich ende so, wie ich angefangen habe.
Aber warum hast du es?
ich weiß nicht, ich mag diesen Druck nicht auf diesem Tag. Ich bin auch kein Fan dieser Festivitäten, die mir zu grell und zu aufgedreht sind. Ich hasse Feuerwerke. Ich habe wirklich Angst davor. Meine Tiere haben Angst vor diesem Feuerwerk. Ich finde, in einer Zeit, wo um uns herum ein Krieg nach dem anderen tobt, wo mit wirklich harten Waffen geschossen wird, sowas wie ein Feuerwerk total Bullshit, weil viele kriegstraumatisierte Menschen, die unter uns leben, oder Dinge erlebt haben, wirklich in ihr Trauma zurückgeführt werden. Da würde ich schon mal anfangen bei den Feuerwerken. Das tut mir wahnsinnig leid für viele, die ich sehe.
Gar nicht zu sprechen über die Auswirkungen auf die Umwelt.
Umwelt, die Haustiere, Tiere draußen. Also ich finde es einen totalen Bullshit-Feiertag.
Aber es ist ja nicht nur das Feuerwerk, es gibt ja viele andere Rituale, ja. So Bleigießen.
Auch so unglaublich schädlich für die Umwelt.
Was macht man
essen?
Was macht man da?
Biskoten essen?
Du kennst ja nicht diese Fischbiskoten, die man irgendwie, da gibt es auch eine Tradition.
Dass in der Schnapsrein?
Ja, genau.
Wirklich?
Das ja, Schnapsrein und dann da isst man es, oder Sekt oder so.
Und was
dann
bringt
von
das
hinten essen, weil es Glück bringt, dann gebe ich. Es geht alles um Glück.
Karl Jünger hat gesagt, nur Anfänger saufen zu Silvester. Das war nicht der Eindruck.
Es geht nicht alles immer nur um Glück. Manchmal geht es auch um Sex, wenn auch man rote Unterwäsche anhat, dann...
Oder was ist das denn
hab
jetzt?
Habe ich Sex mit Liebe verwechselt? Ich weiß es nicht.
Oh, aber es geht immer alles um Glück, das ist auf jeden Fall die
ja,
Tatsache.
Ja, das finde ich schön.
Und ich bin schon ein Fan von Silvester. Ich habe mir das in meiner Kindheit angewöhnt, als Einzelkind. Ich mochte Weihnachten dann irgendwann nicht mehr so gern in der Pubertät, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, sehe ich gerade, da ist noch der Preiszettel drauf. Und habe aber dann geliebt, in der Pubertät eben so dieses Party, Silvester mit Freunden irgendwie feiern. Und ich mag auch irgendwie was von dieses Gefühl von was abschließen, hinter sich lassen und diese Hoffnung zu haben, es wird vielleicht irgendwie alles besser nächstes Jahr.
Auf jeden Fall mein schönstes Silvester war, als ich mal durchgeschlafen habe und einmal kurz aufgewacht bin und so das Feuerwerk so von außen gesehen habe und dann weiter gepennt habe. Vielleicht sollte ich das dieses Jahr auch machen.
Vielleicht in die Kamera halten.
Was ist es? Siehst du es?
Ich habe keine Glücksschweinchen, sondern Glückseinhörnchen.
So süß. Bei mir ist der Preis noch
drauf. Kann man es essen?
Nein, kann man nicht. Kein Marzipan.
Doch, Verena, das kann man essen. Das
sieht doch so. Teile leuchten im Dunkeln. Hallo?
Aber die Frage ist ja eben auch dann immer, wenn man solche Glücksbringerchen bekommt, hebt man die auf?
Ja, ich hebe die auf.
Man die weg?
Ich liebe sie zu verschenken.
Im nächsten Jahr dann mit dem anderen, oder wie?
Na, an Silvester, die du kaufen kannst, weißt du, überall am Stephansplatz oder so, wo diese kleinen Stände sind mit den kleinen Glücksbringern.
Nein, es gibt eine ganz einfache Regel. Es kommt in die Schublade und die Schublade wird nächstes Jahr kurz vor Silvester ausgemistet, weil kurz vor Silvester mistet man aus und dann kommt's weg.
Hast du jetzt meine weggeschmissen von den letzten Jahren?
Möglicherweise.
Besser wegschmeißen, als wir dem anderen schenken.
Das so, ist noch ja dann fieser.
Ich finde, man darf auch weiter schenken. Jahr. Ich finde wirklich, das ist Kreislaufwirtschaft, das ist gut.
Das ist schön. Und was natürlich zu Silvester oder zum Jahreswechsel auch immer gern gemacht wird, ist Vorsätze. Seid ihr Vorsatzfans oder lehnt ihr das ab, diese Selbstoptimierung zum Jahresende?
Ich mag generell die Rauhnächte, also diese ganze Zeit um Weihnachten, zwischen den Jahren bis zum 6. Januar. Heute ist auch eine Rauhnacht und meine Mama hat immer gesagt, das sind durchlässige Nächte, da sind die Toten und die lebenden Welt näher zusammen. Da träumt man vielleicht hellsichtiger, luzider, als man sonst macht. Kann man sich vielleicht mehr hineinversetzen, in was einen der Zukunft erwartet. Man könnte sagen, wahrsagen. Und ohne, dass ich jetzt diese spirituellen Aspekte daran so ernst nehme, finde ich den Gedanken schön, dass es die Zeit des Jahres ist, wo man sogar den Toten näher ist. Nicht, und man das auch übersetzen kann auf die Lebenden. Also dass wir einfach sagen, das ist die Zeit, wo alles sich näher ist. Die Natur, die Menschen sich untereinander, die Toten und die lebenden Welt. Und da mit einer gewissen Ruhe durchzugehen, die einem ja zum Glück sogar manche Arbeitspläne gönnen, natürlich nicht in allen Berufen. Und mit einer Ruhe durchzugehen und mit einer Offenheit irgendwie in sich zu hören, in andere zu hören, das finde ich ist ein genereller Vorsatz für mich für diese Zeit, den ich sehr ernst nehme. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Typ harter Cut und ab morgen mache ich 5-mal am Tag Sport.
Das hast du so wahnsinnig schön gesagt. Ich kann dann nur hinzufügen, dass ich an Silvester immer cool fand, dass mein Vater Raketen aus der Hand schießen konnte. Das fand ich urcool. Die Hände waren ordentlich verbrannt am nächsten Tag, also bitte nicht nachmachen. Aber er war immerhin schon so besoffen, dass ihm nichts mehr ausgemacht hat.
Wahnsinnig tolles Schlusswort. Ihr müsst nicht arbeiten selber. Also müsst nicht auf der Bühne stehen.
Ich finde, wir arbeiten gerade. I'm sorry to say. Also ich finde es auch schön mit
ich
euch.
Ich immer noch so.
Aber das nach. Ist auch
ich
Arbeit
euch gerade.
Würdest du sagen, das ist Freizeit gerade?
Nein, es kommt
streitet
auf
euch
an.
Nicht. Streitet euch nicht jetzt zum Schluss. Wirklich. Bitte nicht.
Ich muss um Mitternacht nicht mehr arbeiten.
Sehr gut.
Ich habe Gott sei Dank auch keine Weihnachts- und Silvestervorstellungen, also Weihnachtsvorstellungen gehabt und keine Silvestervorstellung.
Aber ich finde, wir hatten mal eine sehr schöne Silvestervorstellung zusammen. Die könnten wir wieder mal wiederholen.
Die kann.
Sad, sad songs hieß das. Und wir haben lauter traurige Sachen erzählt.
Stimmt, das war super.
Immer gut.
Sehr gut. Maria Habiger, Verena Altenberger, danke fürs Kommen.
Vielen,
rutscht
vielen
gut
Dank.
Und guten Start im neuen Jahr. Guten
Auf
Rutsch.
Jeden Fall, es kann nur besser werden.
Schlimmer geht's immer.
Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Zuseher und Zuseherinnen, wünschen wir gemeinsam einen wunderbaren Jahresausklang und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Machen Sie das Beste aus 2025. Morgen kommt noch eine letzte Folge von War da was? Ich spreche mit dem freien Journalisten und Innenpolitik-Experten Georg Renner. Hören Sie sich das an. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wiedersehen.
War da was? Gespräche zum Jahresende.